Con Spirito, der Podcast des Hauses der Musik Innsbruck. Mein Name ist Wolfgang Laubichler. Heute zu Gast die Tiroler Cembalistin Annemarie Dragositz. Annemarie, du stammst aus Hall in Tirol. Wie hat dein Weg dich zur Musik gebracht und vor allem zum Cembalo?
Ich bin in Hall in Tirol geboren, bin aber in Absam aufgewachsen. Trotzdem ist Hall eine Schlüsselstelle für meine musikalische Sozialisation, nicht nur durch diverse Musikschulbesuche, sondern auch durch die Konzertreihen von der Galerie St. Barbara mit dem großen alten Musikschwerpunkt. Das war schon in meiner Kindheit dann einfach ganz viel in meinem Ohr und hat mich immer weiter fasziniert.
Hast du auch die alte Musikszene in Innsbruck beobachten können?
Ja, also das war, als ich noch klein war, war das schon eher so, dass die alte Musikszene vor allem auf Besuch kam. Und jetzt hat sich das sehr stark verändert. Also es gibt ja wirklich viele Menschen auch, die in Innsbruck leben und professionell in ganz Europa alte Musik machen. Das ist eine schöne Entwicklung. Und die alte Musik ist auch jetzt unter mir viel präsenter als in meiner Kindheit.
Und wie kam dann der Entschluss, mit Cembalo zu beginnen?
Das war eine lange Geschichte. Also ich war sehr vielseitig und habe Blockflöte und Klavier studiert, beides auch als Hauptfächer im Musikgymnasium. Und dann bin ich nach Wien und wollte eigentlich Gesang studieren und war irgendwie offen für alles und hatte in Innsbruck schon Nebenfach Cembalo beim Peter Waldner, was mir großen Spaß gemacht hat. Und dann in Wien habe ich das weiter inskribiert beim Wolfgang Glücksam, ohne zu wissen, wer das ist. Und das war dann das nächste Schlüsselerlebnis, würde ich sagen. Also da war die erste Cembalo-Stunde dann so, dass ich verstanden habe, was das Instrument alles kann. Und danach wollte ich das dann auch auf dem Instrument können.
Alte Musik ist ja ohne Cembalo gar nicht vorstellbar. Was waren die Funktionen von diesem Instrument in deiner Musik?
Das stimmt, dass es kaum vorstellbar ist. Es gibt zu meinem Erstaunen immer wieder Gruppen, die ganz schöne Dinge auch ohne Cembalo machen, muss man sagen, mit lauten Harfen und vielen Zupfern. Aber das Cembalo ist schon ein grundlegendes Instrument. Zum einen gibt es unglaublich viel tolles Solo-Repertoire und eben nicht nur die bekannten Werke wie alles von Bach. Es gibt auch sehr viel Unbekanntes von Bach oder was man nicht so oft hört. Es gibt Unmengen an Schätzen, die entweder kaum bekannt sind oder völlig unbekannt sind und wo man noch vieles heben kann. Und gleichzeitig ist es das Generalbassinstrument schlechthin, wo man eigentlich für jede Art von Kammermusik und für jede Art von Orchester bis zu Opern, kleine, große Besetzungen, alles braucht ein Cembalo. Das ist ein schönes Leben, weil das wird nie langweilig. Die ganze Bandbreite ist wirklich faszinierend.
Du erwähntest das umfangreiche Solo-Repertoire. Seit wann gibt es Cembalo-Konzerte, schon vor Bach?
Cembalo-Konzerte, du meinst jetzt im Sinn von
Orchester.
Mit Orchester? Ja, gibt es schon vorher. Aber Cembalo mit Orchester ist eher so ein bisschen eine hochbarocke Erfindung. Aber es gibt zum Beispiel von Alessandro Scarlatti auch schon Cembalo-Konzerte, da weiß ich jetzt das Jahr nicht ganz genau. Und es gibt, prinzipiell hat man, glaube ich, viel mehr auch gerade am Cembalo gespielt, was gar nicht erhalten ist und gar nicht aufgeschrieben wurde, weil man so viel improvisiert hat. Jede Opernaufführung kann jedes Stück zum Cembalo-Konzert werden, wenn der Generalbassspieler so richtig loslegt. Und das ist dann natürlich verloren und leider nicht überliefert, aber eine schöne Vorstellung und das versuchen wir auch oft nachzuahmen, dass man über das komponierte, erhaltene Repertoire auch drüber rausgeht, sondern auch diesen improvisatorischen Gedanken wiederbelebt.
Es gibt unterschiedliche Cembalo-Bauformen und auch noch nationale Unterschiede. Welche gibt es und was sind die Besonderheiten?
Es wird jetzt Stunden dauern, die Frage zu beantworten. Also ich sage immer auch zu meinen Studenten, das ist wie ein Zoo. Da gibt es alle Arten von Tieren. Und eben die Welt war damals überhaupt nicht globalisiert. Deswegen sind auch die Unterschiede so groß. Es gibt alle Größen von wirklich, das heißt dann Ottavino, so ein Oktavspinett, das eine Oktav höher klingt und zum Teil Tastaturgröße wie für kleine Kinder hat. Und es gibt riesige Cembali mit vielen, vielen Registern bis zum 16 Fuß, später dann von denen sich gar nicht so viele erhalten haben, weil die auch so groß und sperrig waren und auch so viel gutes Brennholz geboten haben. Also da gibt es traurige Geschichten. Es gibt wirklich extrem viele verschiedene Typen von Anschlag. Da gibt es die Italienischen, die haben einen sehr kurzen Anschlag, das ist dann sehr knackig und sehr griffig. Und dann gibt es als das andere Extrem, die Französischen, wo man wirklich sehr langsam zupfen kann und wo die Taste viel mehr Tiefgang hat. Und das führt dann auch zum völlig anderen Klang. Und das sind jetzt nur zwei Extreme und dazwischen gibt es alles Mögliche.
Der Klang ist jetzt das Stichwort. Wie unterscheiden Sie sich klanglich?
Auch da gibt es alles. Also es gibt von dunkel und rund bis extrem silbrig und brillant gibt es verschiedenste Klangfarben. Also eigentlich muss man in so ein Museum gehen. Es gibt zum Beispiel in Hamburg eine tolle Sammlung von Cembali, wo 100 Instrumente, ganz verschiedene, in einem großen Raum stehen. Die sind alle spielbar und man kann sich da Führung organisieren und kann dann das alles durchhören sozusagen. Und da bleibt man sprachlos zurück.
Setzt man diese Instrumente dann auch für dasselbe nationale Repertoire ein, also zum Beispiel Rameau auf einem französischen Instrument, Bach auf einem deutschen etc.?
Im Idealfall schon, weil es natürlich, es geht auch um den Klang und es geht auch um das Spielgefühl, aber das ist auch eine finanzielle Frage und eine organisatorische Frage. Also ich habe 3 verschiedene Instrumente zu Hause und es ist schon sehr viel Aufwand, die gut in Schuss zu halten und man muss ja auch sehr oft stimmen, weil die Stimmung sehr schnell wieder sich verflüchtigt.
Was sind das für Instrumente?
Ich habe einen Italiener, der ist gebaut in Ravenna von Franco Facchini, der leider nicht mehr lebt. Es ist so ein Instrument für 17. Jahrhundert, sehr knackig, sehr griffig, ist so rot wie ein Ferrari und klingt auch so. Und dann habe ich einen Franco Flamen. Der ist in Holland gebaut, ist jetzt 20 Jahre und ein sehr reifes Instrument. Da ist es so, dass es recht klar und transparent klingt und gleichzeitig durch diesen französischen Umbau dieses Cembalo-Typs, der auch historisch ist, also ist quasi ein Hybrid, ein flämisches und ein französisches Cembalo in einem, hat diese Weichheit und Rundheit. Und dann habe ich noch, sollte ich vielleicht gar nicht sagen, ein Original zu Hause, ein Spinett von Johann Heinrich Silbermann.
Ein Cembalo erlaubt ja im Grunde kein dynamisches Spiel. Geht es dann eigentlich nur mehr um Artikulation und Agogik?
Das ist ein Punkt, wo ich immer ein bisschen empfindlich reagiere, weil das natürlich so nicht stimmt. Es gibt messbare Dynamikunterschiede bei Cembali, auch wenn man einzelne Töne spielt. Die sind natürlich viel, viel geringer als beim Klavier, das ist schon klar. Aber es ist so, dass der Anschlag wahnsinnig viel ausmacht und wenn man den gut steuern kann, dann kann wirklich eine Note auch verschieden klingen. Dazu muss das Cembalo aber gut sein, muss man dazu sagen. Und dann ist es die Summe von allen Anschlägen und die Summe auch von Artikulation und von so Mini-Timings, die man fast nicht hört, die aber klingen wie Dynamik. Also ich glaube, es ist weit verbreitet, dass wenn man lauter spielen will, dass man automatisch ein bisschen schneller spielt. Das setzen wir im Cembalo zum Beispiel sehr diskret, aber sehr bewusst ein. Da gibt es viele Tricks, wie man Dynamik suggerieren kann. Und dann gibt es große Instrumente mit verschiedenen Registern, wo man auch durch die Registrierung viel Unterschiede machen kann, zusätzlich.
Zum Programm des Konzerts am 11. Februar. Du spielst Werke, die auf der Iberischen Halbinsel komponiert wurden, von portugiesischen Komponisten, von spanischen Komponisten, aber auch von solchen, die dort nur lebten. Was ist die Besonderheit dieser Musik und vor allem von diesen Werken?
Die Besonderheit ist diese extreme Lebendigkeit und das Feuer, das da drinnen steckt. Es ist sehr wenig einfach nur so lyrische, friedliche Musik dabei. Es ist sehr viel stark Rhythmisches dabei, es ist sehr viel Dissonantes dabei, was für die Zeit schon in Italien gebräuchlich war, aber was da sehr ausgekostet wurde. Die Komponisten, die nicht Spanier sind, haben auch den Spaniern Bezug durch Neapel, das ja damals Teil des spanischen Königreichs war. Und Alessandro Scarlatti und sein Sohn Domenico sind quasi auf spanischem Herrschaftsboden, aber im heutigen Italien aufgewachsen. Und die Musik ist sehr verwandt. Also es gibt ein Stück von Alessandro Scarlatti, das nicht so bekannt ist, wo man aber alle diese speziellen Dinge, die seinen Sohn dann später oder die seinen Sohn später auch so berühmt machen, das verwendet der Vater alles auch schon in Neapel 1723. Das ist immer ganz lustig zu sehen, wie das wandert. Also es ist so wie Neapel, Madrid, Retour und dann wieder nach Madrid und in alle Richtungen.
Als du dich mit diesem iberischen Repertoire beschäftigt hast, gab es da für dich irgendwelche persönliche Entdeckungen?
Ja, absolut. Also ich habe sehr, 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 sehr viel Musik durchgespielt, einfach auch um ein möglichst variantenreiches Programm hinzubekommen. Ich wollte eben nicht nur Scarlatti spielen, weil das sind zwar sehr viele und sehr tolle Sonaten, aber die haben alle eine ähnliche Form und eine ähnliche Länge. Und wenn man jetzt Stücke, die alle 6 bis 8 Minuten sind, aneinander reiht, ist es schwer, ein schlüssiges Programm zu basteln. Und ich habe wahnsinnig viel durchgespielt, auch so Komponisten wie Soler oder Seychas, den ich jetzt als Cembalistin schon kenne. Aber für mich die Überraschung war Sebastian de Albero. Der ist sehr jung gestorben, ganz stark von Scarlatti beeinflusst und auch in einer eigentlich, der hätte eine riesige Karriere am Königshof gemacht, ist aber 1757 dann gestorben, knapp über 30. Und das ist Musik, die ist schon viel vorklassischer als Scarlatti, aber sehr amüsant komponiert und auch extrem lebendig und mit vielen, vielen Überraschungen. Und da gibt es auch ein sehr langes Stück drinnen, das, wo er mit extrem viel Tricks durch alle Tonarten moduliert und man hat das Gefühl, es wird niemals aufhören, das Stück irgendwann ist dann doch zu Ende. Aber das war für mich total faszinierend, da habe ich beim ersten Durchspielen einen Lachkrampf gekriegt, alle paar Takte. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt, aber ich denke, mir ist lustig zum Anhören.
Ich bin schon total gespannt auf das Konzert. Da ist sehr vieles dabei, was ich noch nicht kenne. Vielen Dank für das Gespräch und bis bald.
Sehr gern, danke.